Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind. One, two.
Herzlich willkommen bei dem Podcast, der euch zeigt, wie alt ihr eigentlich seid. Also wir sprechen heute wieder über Altersbeschwerden, über Krankheiten, weil...
Guru, genau. Was ist heute im Schuh?
Heute ist Folgendes im Schuh, lieber Jens. Wir gehen heute ins Jahr 97 und die Songs, die wir heute besprechen, sind tatsächlich 26 Jahre alt. Das ist Wahnsinn.
Also wir haben heute zum Nikolaus im Grunde genommen, oder der Nikolaus war fleißig gewesen, jedenfalls... Wenn ich das so in meiner Erinnerung habe, wenn man gut entsprechend Schuhe geputzt hat, dann war der Nikolaus fleißig, oder nicht? War nicht fleißig?
Ich weiß nicht, was du jetzt erzählst.
Wir müssen nochmal anfangen. Doch. Es ist schon soweit richtig. Ne? Weil wir sind heute im Nikolaus 1997.
Ja, richtig.
Das ja, ist so richtig. Ist das, so genau. Einfach. Und der Nikolaus ist ja im Grunde genommen schon ein bisschen länger her. Wir sind ja jetzt richtig schön in der Weihnachtszeit. Aber heute dreht sich's um Nikolaus 1997. Ja, Nikolaus. Was da für musikalische Geschichten dort im Schuh drin waren. Na, das meine ich ja damit. Ja,
hey, ja. Heidi Witzka, ja. Und es ist halt 26 Jahre alt.
Ja, 26 Jahre alt. Man glaubt es kaum. Und man glaubt es kaum, was 1997 zum Nikolaustag in den Charts, in den Top 3 so im Schuh war.
Damit willst du jetzt gleich
ja,
anfangen.
Na, dann, klar, logisch. Na dann los. Also, und zwar Platz 3, Dario G und Sunshine. Dieses schöne instrumentale Stück. Platz 2, Papa Bear featuring Thunderthorn und Cherish, dieses Cover von Kool & The Gang.
Ja.
Ja. Und Platz 1, so aktuell wie nie zuvor, auch 2023, Aqua und Barbie Girl. Nikolaus, ja. 97.
Nikolaus 97. Und lieber Jens, wir haben schon mal über 97 gesprochen. Das ist sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange her.
Ich merke mir grundsätzlich nicht die Daten, wo wir mal...
Folge 5. Und zwar haben wir da über den März 97 gesprochen. Mhm. Und wir haben in diesen Charts, die wir heute besprechen, ist ein Song dabei, über den haben wir schon gesprochen. Den hast du mitgebracht.
Ja, ich glaube, das war Dario G gewesen.
Nee,
war das nicht.
Nee, du hast mitgebracht Sandclub, Fiesta de los Tarambolieros für Sommermusik.
Ja.
Genau, in der Remix-Sommerfolge hast du den mal mitgehabt.
Ja, also ja, hier haben wir einen kleinen Statistiker.
Ja, wir müssen der mal sagen.
Im Grunde genommen dann einfach mal nochmal guckt hier als kleiner Rückblick für alle, die jetzt erst dazugestoßen sind und merken hier, was sind das für Vögel, die hier da sitzen und hier irgendwas erzählen vom Nikolaus.
Ach, Vögel. So, jedenfalls sind wir zum zweiten Mal im Jahr 97 und bevor wir... Anfang, Jens, du hast rausgesucht das Datum, das bedeutet, du darfst doch anfangen heute. Müssen wir noch was anderes bekannt geben, weil wir sind zwar Männer mittleren Alters, lieber Jens, aber wir interessieren uns doch für die neumodische Welt.
Ein bisschen schwierig, ja? Heute die Wortfindung.
Ja, ja.
Ja, ja.
Und zwar gibt es uns jetzt auch auf TikTok.
Nicht TikTok, das sind die mit den 2 Kalorien pro.
Genau.
Rotik, sondern TikTok.
Genau, wir sind auf TikTok und da haben wir extra ein Profil. Könnt ihr einfach suchen nach Podcast Musikgeschichte und da wird es dann tolle Videos geben. Da könnt ihr euch schon doch freuen.
Ich weiß von nix.
Du weißt von nix. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen...
Na gut, ich will nochmal sagen, also hier der jung gebliebene Herr neben mir versucht ja auf allen Kanälen uns präsent zu machen und dazu zählt natürlich auch der WhatsApp-Channel, Broadcast-Channel, wie nennt man das, WhatsApp?
Das ist ein WhatsApp-Channel.
Und da sind auch schon ein paar Leute drin. Also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne, film mich jetzt gerade eben, das werde ich dann gleich anschließend auch machen. Wir filmen uns gegenseitig, dann könnt ihr dort auch dazu stoßen. Wobei ich muss ehrlich gestehen, mein lieber Freund Marcel, es ist nicht so einfach für so einen Dinosaurier, diesen Podcast-Channel, diesen Broadcast-Channel zu finden bei WhatsApp. Ganz ehrlich, ich habe gesucht und... bin dann nur durch den Link, den du mir geschickt hast, dazu gestoßen. Also wo ist das Problem?
Normalerweise musst du einfach nur suchen, Podcast Musikgeschichte.
Habe ich gemacht. Ich habe Musikgeschichte, Podcast, Podcast Musikgeschichte und Podcast und nichts dergleichen kam. Entweder gibt es da nochmal eine spezielle Einstellung drin. Ihr könnt euch schlau machen, bei YouTube gibt es mit Tutorials irgendwo, aber irgendwo muss ja der Hund begraben sein.
Oder ihr guckt einfach in die Description jeder Folge, da steht der Link nämlich auch unten drin, da steht drin der Link zum WhatsApp-Channel. Und jetzt machen wir, ab dieser Folge gibt es auch den Link zu TikTok.
So.
Und da könnt ihr uns gern folgen. Wir folgen euch auch gern zurück.
So.
So Jens, jetzt haben wir lange genug geredet, die ersten 5 Minuten sind fast rum. Oder sind schon rum. Und deshalb würde ich sagen, lieber Jens, fängst du
an. Der Nikolaus braucht auch eine ganze Nacht, um die zu befüllen.
Fängst du mal an mit deinem allerersten Song. Übrigens heute, der Jens trinkt heute wieder Gartenlimonade. Nicht, dass er denkt, wir sind jetzt hier in einer Massenproduktion, sondern die war einfach noch übrig und der Jens wollte nicht alles trinken.
Und bei mir, musste halt auch weg.
Die musste auch weg, genau.
So einfach.
Und bei mir gibt es heute mal wieder Cuba Libre mit Captain Morgan.
Das muss auch weg. Und da sage ich immer wieder, Cuba Libre mit Captain Morgan ist für mich kein Cuba Libre.
Das ist so geil, du hast gar keine Ahnung.
Das ist ja nochmal Zucker auf Zucker und noch Alkohol dazu.
Es ist so lecker.
Und Alkohol wird letztendlich auch wieder zu Zucker.
Es ist lecker. Zuckerschock.
Ja, ja.
So, Jens, dein erster Song. Ich bin gespannt.
Chart-Einstieg 13.10.97 auf 17.
Bei welchem Platz sind wir denn überhaupt?
Ich muss ehrlich gestehen, ich sehe es nicht.
Na klasse.
Das ist aber nicht so schlimm. Auf alle Fälle, letzte Chartposition am 5.01.98 auf 59. Höchstposition Platz 12 am 27.10.97 und 12 Wochen in den Charts. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich habe tatsächlich mal jetzt nicht.
Ja, jetzt können wir uns ungewollt doppeln hier. Jetzt, ich brauche schon den Platz. Also sonst wird hier nichts.
Ja, also ich kann mal dazwischen. Also wir machen jetzt ein bisschen Multitasking. Ich erzähle mal noch die Platzierungen in den entsprechenden anderen Ländern. Schweiz Platz 19 gewesen. Österreich Platz 39 gewesen. Wir haben Frankreich, Platz 23 und wir hatten Niederlande mit Platz 9, Belgien Platz 3, Schweden Platz 12, wir haben Finnland Platz 6,
also,
wir haben Norwegen Platz 3,
Jens liest und drückt nebenbei auf sein Handy.
Australien, auch dahin hat es dieses Lied geschafft, Platz 24. Und wir haben noch Neuseeland. Und Neuseeland war die wunderschöne Scheibe auf Platz 12. Und zu guter Letzt haben wir auch noch UK, also quasi die Insel. Die Inselbewohner fanden das auch nicht schlecht und haben das ganze Lied auf Platz 2 gehievt. Und jetzt denke ich, werde ich langsam so weit sein, kurz zu schauen, wo sich denn dieses wunderschöne Lied dann entsprechend einzuordnen lässt. Weil
An unserem Datum,
damit der liebe Marcel wirklich auch zugreifen kann und sagen kann, ob er es hat oder ob er es nicht hat. Und im dümmsten Fall ist es natürlich so, dass es gar nicht in der Hitparade drin ist, in der, aber ich bin mir ganz sicher, dass das dem schon so ist, dass dieses Lied hier mit dabei ist. Ich scrolle, weil es gibt ja im Grunde genommen eine Hitparade, die man online sich anschauen kann. Und dort ist das so, dass man das letztendlich bis zurückverfolgen kann, bis, glaube ich, in Mitte der 70er Jahre.
77
kann man da nachschauen, was in Deutschland entsprechend ein Hit war.
Und wir wollen jetzt genau wissen, und welche Platzierung Jens seinen Song hat, den er mitgebracht hat.
Das ist ja wirklich sensationell. Hab ich doch. Platz 19 bin ich.
Platz 19, okay.
Das Platz 19, also schaue. Jetzt für alle zum Mitschreiben, Platz 19. So.
Warte.
Und jetzt kommt der Zettelfritze. Ich habe das eigentlich gut überbrückt die ganze Zeit. Ich
das hast du gut gemacht. Das hast
ja,
du gut
sensationell.
Gemacht. Also, nee, habe ich nicht.
Hast du nicht.
Hast du umsonst geguckt.
Ja, ist egal. Deswegen kommen wir jetzt zu den Freunden der Schweizer Hitparade. Und da muss ich jetzt ein klein wenig aufpassen, weil nämlich Marcel schaut halt die Hitparade an, was ich nehmen könnte, schaut dann in, oder hört dann besonders zu, ob er irgendwie ein Indiz dafür findet, dass das eine oder andere Lied mit dabei ist, was er für mich schon vorausgewählt hat, wo ich nicht weiß oder wo er davon ausgeht, dass ich es nehmen würde. Ich muss mal schauen.
Ja.
Also.
Jetzt los.
Der Hammer. Geil. Der einzige Song von dem, der mir bis heute gefällt. Ein großartiger Dancefloor-Klassiker. mein Favorite von ihm. Featuring-Stimme unterlegt von diesem wunderschönen Sinti, so schön. Hat einen guten Drive und macht sicher die Tanzfläche voll. Dazu gab es ein tolles Agentenvideo, das in Paris aufgenommen wurde.
Okay, ich weiß es.
Die Kombination von Sound und Visualisierung war schlichtweg genial. Passte perfekt zum damaligen Dance-Stil, wahrscheinlich bester Dance-Track 1997. Fand ich nie besonders, für Eurodance-Verhältnisse fast schon erträglich, hätte man eine vernünftige Sängerin gehabt. Hätte man auf diese klischeehaften Vocal-Produktionseffekte verzichten können. Ein Spätausläufer des Eurodance, belanglos, Stimme finde ich zu schwach. Song zu überdreht, echt stark, fand ich bis dahin ihre stärkste Single. Der Beat erinnert mich aber leicht an Spring von R&B, macht aber nichts. Ich bleibe hier gern. Wumms und Wehmut. Bevor du sagst, wer es ist, habe ich so mitbekommen, es gibt einige, die wirklich die ganze Zeit mitraten. Und wenn dann irgendjemand so kurz hier so reingrätscht, dann wollen wir nochmal den Überraschungseffekt dann zum Ende hin lassen. Deswegen sage ich noch so, 7,3 Millionen Spotify-Follower, über 26 Millionen Spotify-Plays und über 21 Millionen YouTube-Aufrufe. Und jetzt kommst du.
Ich weiß nicht, ob der Track, über den wir reden, ob der auf dem Album mit drauf ist, aber das war eins der ersten Alben von dem Künstler, die ich mir selber gekauft habe im aktuellen Dance-Bereich. Und zwar, wir reden über Sash.
Genau.
Genau. Und das war, glaube ich, featuring La Track oder sowas, ne? Kann das
auch
sein?
Auch das?
Genau. Und von Sash hatte ich mir damals ein Album gekauft. Ich weiß nicht, ich hatte es mir geholt aufgrund der Songs Ecuador und Encore Revoir. Ich weiß halt nicht, aber das war, glaube ich, eben, das war 95, war das, glaube ich. Und da weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass der Song, über den wir reden, dass der mit drauf war auf dem Album. Aber das war eins der ersten Album, die ich mir selber gekauft habe.
Ich denke, wir hören mal rein.
Wir hören mal rein. Soweit ich weiß, kommt der ja aus Deutschland, kann das sein?
Ja, der kommt aus Deutschland.
Siehst du? Okay, dann Jens, lass uns mal teilhaben an deinem
Also, Sash, Ausrufezeichen, featuring La Drek und Ste. Eines von den Liedern, die ich persönlich richtig genial finde von Sash, aber wo ich mir entsinnen kann, dass das zum damaligen Zeitpunkt nie der Füller war auf den Tanzflächen.
Also ich weiß,
ich persönlich fand ihn wirklich sensationell, aber da war natürlich Ecuador und Encore en Foix wirklich
die größeren. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin eigentlich drauf gekommen, ich war damals, das war aber 95, als das Album rauskam, oder 94, 95 habe ich Ferienarbeit gemacht bei einem örtlichen Heizungsunternehmen. Und die hatten auf ihrer Baustelle Radio Fritz laufen, dein Lieblingssender. Und das Ecuador, das lief dort, aber das haben die sowas von durchgeprügelt. Das lief bestimmt dreimal am Tag in den sechs oder sieben Stunden, wo wir dort waren.
Wenn die Musikredaktion das gut findet und es gut reinpasst.
Und also. Aus diesem Grund hatte ich mir das damals gekauft. Aber ich glaube, das war schon das Folgealbum, von dem wir jetzt reden.
Auf alle Fälle, deutsches Dance-Music-Projekt seit 1995, wie du schon erwähnt hast. Kopf der Gruppe ist DJ Sascha Lappessen oder Lappessen, je nachdem. Auch im Musikvideo ist er zu sehen. Und der kommerziell erfolgreichste Hit war Ecuador. Und Sascha Lappessen hat 9-jährig eine Heimorgel geschenkt bekommen. Dadurch gab es den ersten Kontakt zur Musik. Dann Ausbildung zum Energieanlagen-Elektroniker und Elektroinstallateur. Nebenbei war er Lightjockey und dann auch als DJ in Kaldenkirchens Kingston, also so nannte sich dieser Club oder die Disco. Und dort hat er dann kennengelernt Ralf Kappmeier und Thomas Allison und die haben dann zusammen gegründet die Band Sash, Ausrufezeichen. 1994 gab es die Erstveröffentlichung unter dem Namen Karika mit Indian Rave, war aber nicht so der Erfolg. 1995 kam dann der Kappmeier dazu und Umbenennung in Sash, Ausrufezeichen. Und die letzte Info, die da noch verfügbar war zu Sash ist, also besser gesagt zum Sascha Lappessen, der war in der Woche vom 20. bis 23.12.2010 Teilnehmer beim perfekten Dinner. Also kochen scheint er auch zu können.
Da hat er es
geschafft, genau. Soweit also zu einer Scheibe, die ich wirklich zähle zu meinen Lieblings-Dance-Scheiben der 90er Jahre, aber war zu dem Zeitpunkt nie der große Erfolg, den es hätte verdient. Dazu zählt im Übrigen auch DJ Bobo. Ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Titel. Fällt mir dann schon noch ein innerhalb der Sendung. Ach hier, Shadow of the Night. Fand ich persönlich auch sehr schön, aber war nicht so richtig der Brüller.
Also ich weiß, dieser Song von Sascha, über den wir gerade reden, der lief aber auf Viva hoch und runter. Das war so die Zeit, wo ich auf Viva geguckt habe. Da war ich damals in Potsdam zu einer Ausbildung und das lief da rund um die Uhr. Also gut, Jens, soll ich mal meinen Song?
Mach mal.
Ich mach mal.
Mach mal.
Mach mal. Wir sind am Platz 72 am Tag. Charteintritt am 3.11.97 auf Platz 41. Letzte Chartnotierung 19.01.98. Hast du Platz 72 auch?
Du hast ja nicht nachgefragt. Du hast einfach nur durchgeleiert, durchgeredet gerade eben und ich habe dich einfach machen lassen, sonst hätte ich schon eingeschritten. Ist ja quasi auch ein Indiz, dass ich diesen Titel nicht habe.
Hast nicht, okay. Hat in Deutschland Platz 41 erreicht, Platz 20 in UK, Platz 2 in den USA. Wir reden von einem Künstler mit 74 Millionen verkauften Tonträger. Und wir reden über einen Song, der die Charakteristik eines Mashups hat. So, jetzt darfst du. Also ein Mashup, für die, die es nicht wissen, das sind ein oder zwei Songs, oder mindestens zwei Songs oder drei Songs, die zusammengemixt werden und dann einen Song ergeben. Und hier ist es so, da hat sich der Künstler von einem Song eine Hookline genommen sozusagen, ein Sample und ein Teil eines Textes von einem anderen Song und hat das beides zusammengebracht. Und ich finde, das ist ein total cooler Song geworden und ich freue mich viel, dass wir den jetzt in der Sendung haben.
Ich lasse mich einmal überraschen. Wir hören mal rein.
Wir hören mal rein. Why they want us faded, I don't know why they hate us. Look at our ladies, all trying to fade in. Baby, baby.
I was a one bedroom, dreaming of a million. Now I'm in beach houses, cream to the ceiling. I was a gentleman living in.
Da kommt er wieder rüber hier, der 80s hier, Fan seinesgleichen. Let's Dance und David Bowie. Ich habe für einen Moment kurz überlegt, MC Light, die hatten halt auch so ein Cover oder so eine Variante, wo sie halt so einen Hook auch drunter gelegt haben mit Cold Rock Party. Aber es war dann doch der liebe Puff Daddy oder dann P. Diddy oder wie er sich auch immer dann genannt hat. Ja.
Und weißt du, was der andere Song ist? Also wir haben es ja gehört. Das erste ist ein Sample aus Let's Dance von David Bowie. Weißt du den anderen Song, der den Text dazu gesteuert hat?
Habe ich jetzt nicht im Blick.
Liza Stanfield, All Around the World.
Okay.
Gut.
Ja. Wenn du das so sagst, also hört nochmal genau rein, weil die Lieder erscheinen auch wo?
Auf unserer Playlist. Okay, wir reden über Puff Daddy and the Family featuring the Notorious B.I.G. und Mace, Been Around the World. Puff Daddy hat 74 Millionen verkaufte Tonträger. Das andere haben wir alles schon vorher erzählt. Wie gesagt, Platz 72 am Tag. Sean Combs, geboren am 4. November 1969 in Harlem, New York, Musikproduzent, Unternehmer eines Modelabels und einer Wodka-Marke, Schauspieler und Modedesigner. Wuchs ohne Vater auf, da dieser 72 erschossen wurde. Begann ein Studium BWL, brach ab, um bei Uptown Records zu arbeiten. Dort war er als Produktionsassistent tätig, bevor er 1993 seine eigene Plattenfirma Bad Boys Records gründete. 1997 wurde sein Freund Notorious B.I.G. ermordet und er begann eine Gesangskarriere. Erster großer Hit war welcher? Lieber Jens?
I'll be missing you.
Richtig, I'll be missing you. War auch ein Sample und ein Cover aus Every Breath You Take von The Police. Und das war,
was ja eigentlich ein Stalking-Song ist, ne?
Genau, war für seinen ermordeten Freund Notorious B.I.G.
Das kam mir ganz durcheinander.
97 wurde sein Freund, genau, und dafür hat er diesen Song gemacht und begann damit auch seine Gesangskarriere. Erstes Album No Way Out, welches sein meistverkauftes Album war, erschien auch 97. 98 Gründung eigener Modemarke Jean, wofür er 2004 einen Modepreis bekam. 1999 in Schießerei in einem Nachtclub mit der damaligen Freundin Jennifer Lopez verwickelt. Später wurde er dafür freigesprochen. 99 dann zweites Album Forever. 2002 drittes Album The Saga Continues. 2006 das bisher letzte Album Press Play. 2008 erhielt er als erster männlicher Rapper einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2010 die letzte Single I'm On You. Er hat zwei Söhne und drei Töchter. Davon sind zwei Töchter Zwillinge, alle von verschiedenen Frauen. Der Song selber ist eine Art Mashup, haben wir ja schon gesagt, von zwei Songs. Er erhält ein Sample aus David Bowies Let's Dance und eine Interpolation des Songs All Around the World von Liza Stansfield.
Was ist denn eine Interpolation?
Eine Interpolation ist ganz einfach folgendes, dass man Fragmente dieses Songs nimmt und vielleicht selber dann noch was umdichtet, aber der Originaltext ist noch erkennbar. Und das haben wir ja in diesem Fall. Original heißt es ja All Around the World und Puff Daddy singt Been Around the World. Mhm. Ja.
Man muss ja auch mal, was mir bei Puff Daddy noch einfällt, ist halt die Adaption von Kashmir, die er gemacht hat zum Godzilla-Film.
Richtig.
Also ich habe den nie gesehen, den Film, aber war schon spektakulär. Jedenfalls
kannst du von mir auf DVD kriegen.
Es ging ja damals auch durch die Medien, dass das richtig auch Geld gekostet hat, dieses Video.
Das Musikvideo hat
richtig
Kohle gekostet.
Das Musikvideo.
Also, das war aber auch ein fetter Song. Und da hat Jimmy Page, glaube ich, selber Gitarre mitgespielt. Ne?
Ja, der hat sich da nicht lumpen lassen, hat gesagt, Mensch, wir gründen mal in den 90er Jahren nochmal neue Zielgruppen, die uns nicht so gekannt haben.
Original Kashmir von Led Zeppelin und dort mit Come With Me.
Genau, Come With Me.
Elend geiler Song. So, Jens, das war mein erster.
Ja, schön.
Schön, so.
Warum ich vor uns gerade gestaunt habe, warum ich so hier, da hat er jetzt zu tun, weil ich einfach auch jetzt mal das Handy genommen habe und einfach mal ihn gefilmt habe und da war er auch ein klein wenig deplatziert, der liebe
und
Marcel.
Und das Coole ist ja, du kannst es in den Channel nie reinstellen. Ich habe deinen schon in den Channel reingestellt. Ist
völlig boogie. Gibt ja auch so Möglichkeiten, wo man neben dem Channel auch nochmal einen Piraten-Channel machen kann, ja, also.
Ach so.
Ja, kann man auch mal, ja.
Ein Körper-Channel.
Ja, genau.
Gut, Jens.
Aber nichtsdestotrotz, ich komme zu meinem zweiten Song.
Okay, dann mal los.
Platz 87.
Platz 87, warte, da muss ich jetzt die Seite drehen.
Ja, der Zettel-Heini wieder. So einfach ist das.
Platz 87 habe ich nicht, nein.
Und war gleichzeitig auch die Höchstposition von dem Lied in Deutschland. Da klappt gerade eben wieder zu, die Geschichte. Aber ich muss ehrlich gestehen, man könnte das heute auch so ein klein wenig unter Lieblingssongs-Folge nennen, weil diese Scheibe, die jetzt gleich ich vorstelle, gehört auch zu denen, die ich wirklich toll finde. Aber egal. Chart-Einstieg 27.10.97 auf Platz 90. Letzte Chartposition 15.12.97 auf 99 und 7 Wochen in den Charts. Frankreich Platz 72, Niederlande Platz 61, Schweden Platz 18, Finnland Platz 9, Norwegen Platz 13, Australien Platz 22 und Neuseeland Platz 10. 8,7 Millionen Spotify-Follower, über 118 Millionen Spotify-Plays von dem Lied und 35 Millionen Videoaufrufe bei YouTube.
Okay.
Schweizer Hitparade, die Freunde aus den Bergen. Gut, aber zu ruhig. Toller Song mit guter Message. Der kommerziell weniger erfolgreiche, aber ähnlich gute Nachfolger ihrer Hitsingle. Spitzenmäßig. Welch eine Überballade. Wunderschön. Braucht eine sehr lange Zeit, bis es gefällt. Soll ja einer Studie nach der Song sein, der uns am traurigsten macht. Sehr intimer Song. Ganz okay. Herausragend. Nicht übel. Recht angenehm, aber irgendwie auch ziemlich nichtssagend. Jetzt kommst du.
Liebe Zuhörer, die den Song Bittersweet Symphony geil finden, die haben jetzt leider Pech, den werden wir jetzt eine Weile bei uns in der Folge nicht hören, weil der Jens gedacht hat, ich nehme die zweite Single, wir reden von The Wrath.
Genau, und wie nennt sich die zweite Single?
Oh.
Also es bleibt heute dabei, dass ihm einfällt, der Interpret oder halt
ich komme nicht, drauf, das Problem, du hast im Endeffekt, man muss ehrlich zugestehen, du hast zu viel verraten, weil ich hatte vor kurzem, vor einiger Zeit eine Doku über The Wrath gesehen oder einen Podcast gehört oder irgend sowas und da ging es darum, dass der Song, der wir reden, ist laut einer Studie der traurigste oder der traurigste.
Laut Studie, der uns am traurigsten macht.
Genau. Der traurigsten Emotionen am meisten erweckt.
Und das war dann schon wieder dieses Keyword, ich erzähle zu viel oder die Leute von der Schweizer Hitparade erzählen zu viel, ich mache es dir zu leicht, aber egal, wir hören jetzt einfach mal rein in The Wrath, The Drugs Don't Work.
Genau, okay, ja.
Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming to, just like you say.
Ja, Drogen sollte man nicht nehmen.
Also, so wie ich schon gesagt habe, ich fand den persönlich, für mich jedenfalls, noch schöner als Bittersweet Symphony, weil Bittersweet Symphony ist zwar ähnliches Konzept jetzt mal sozusagen, aber das ging mir dann irgendwann wirklich auf mein Gemüt, dieses Langgezogene bei Bittersweet Symphony. Da ist vom musikalischen Aufbau mir The Trucks Don't Work, mir persönlich, dann wirklich viel lieber und gefällt mir wirklich
sehr
gut.
Man muss auch sagen, dass Bittersweet Symphony nie so zum Weltruhm gekommen wäre, hätte es diesen Film nicht gegeben. Ja, das ist halt, der Film hat dort sein Übriges getan, der Eiskalte Engel.
Genau.
Mit Ryan Philippe und wer war noch mit dabei?
Es gehörte auf alle Fälle zu Eiskalte Engel. Das ist einer der ersten DVDs, die ich mir jemals zugelegt habe.
Okay, jedenfalls, das gibt
auch... Und da war auch Placebo mit dabei im Soundtrack.
Gibt auch zu The Verve, ich glaube, ich habe das im Podcast gehört, weil in dem Podcast wurde auch angesprochen, dass The Verve zum Beispiel für Bittersweet Symphony fast keine Kohle bekommen, obwohl es ein Welthit war, weil es
genau
irgendwas
so
mit den Rolling Stones zusammengehangen hat oder sowas. Ja?
Ich werde ganz einfach mal jetzt ein klein wenig noch erzählen, was zu The Verve. Britische Band aus Wigan, Greater Manchester, einer der bedeutendsten Vertreter des Britpops der 90er. 1989 gab es schon die Gründung als Verve, nicht The Verve, sondern Verve.
Ja.
Und Verve bedeutet künstlerisch-kreative Leichtigkeit, symbolisiert allgemein positiv beschwingtes Lebensgefühl, wenn man das so übersetzen möchte. Ja, also
das halt transportieren was, sie auch mit ihren Liedern.
Ja, ja. So, und der Sound von denen war Spektrum von sphärischen Klangwelten und psychedelischen Shoegaze. Shoegaze ist Spielart der Rockmusik Mitte der 80er Jahre, auch in UK und international in den 90ern und Vorläufer und Einfluss auf spätere Britpop und Art- und Postrockwelle. Und die haben auch im Repertoire gehabt Rock'n'Roll und bluesigen Soulrock bis natürlich zu aufwendig produzierten Britpop-Hymnen. Richard Ashcroft, der Bandleader, der auch Gesang gemacht hat oder machte oder macht, 11.09.1971 in Wigan geboren. Peter Salisbury am Schlagzeug, 24.09.1971 in Bath geboren und Simon Jones hat E-Bass gemacht, am 29.05.1972 auch in Wigan geboren. Waren alle am Vince Stanley Sixth Form College in Wigan und später kam dann noch der Gitarrist Nick McCabe dazu, 14.07.1971 in St. Helens geboren, dazu zur Band. Die Band fiel vor allen Dingen durch den charismatischen, spirituellen Frontman Richard Ashcroft aus. Quasi auch durch seine Bühnenpräsenz, logischerweise. Matt Richard nannte ihn auch die britische Presse wegen auch seiner Behauptung, er könne fliegen. Kann man auch mal so, ja.
Ja,
du. 1991 gab es einen Plattenvertrag mit der Virgin-Tochter, Hoot Recordings. März 92 erste Single, All in the Mind. Da gab es schon die obersten Ränge in den Indie-Charts in England. Die Nachfolgesingles She's a Superstar und Gravity Grave wurden Spitzenplatzierungen, auch 1992 die erste EP, The Verve EP. Im Übrigen EP oder EP, kannst du das erläutern, was das ist?
Also eine EP nach meiner Definition ist keine Single, sondern sowas wie ein Mini-Album. Sind vier Songs so ungefähr drauf, also man kann es nicht als Single bezeichnen, sondern es sind halt, EP war früher so ein Vorab-Album, zumindest zu Schallplattenzeiten, wo drei oder vier Songs drauf gepackt wurden, die rausgegeben wurden, um erstmal das Album anzufüttern sozusagen.
Genau, wir haben auch einen kleinen Bildungsauftrag in unserem Podcast, da hat er schon soweit recht. Also EP oder EP heißt, ist eine Kurzform, Extended Play und ist ein Tonträger, wie du schon gesagt hast, der zwischen Single und Longplayer einzuordnen ist. Meist Schallplatten oder CDs, die zu viele Stücke enthalten, als Single zu gelten, aber auch kein vollständiges Album bilden. Deswegen auch EP genannt, Mini-LP.
Habe ich doch gesagt.
Ja, ich habe es ja nochmal wiederholt. Das heißt ja, dass man das auch im Hinterkopf weiß, wer das nicht gewusst hat. 1993, erster Longplayer Storm in Heaven. Englische Charts waren an Platz 27 schon anvisiert. Sommer 94 gab es dann die Teilnahme an Lollapalooza Festival-Tournee in den USA. Und da wurde Salisbury verhaftet wegen Gewaltausbrüchen und Ashcroft kollabierte wegen Dehydrierung im Zusammenhang mit Drogenkonsum. Also die haben es schon 94 gut krachen lassen. Und 94 waren sie auch Vorband von Smashing Pumpkins in Frankfurt am Main. Ende 1994 kam dann die Deutsche Grammophon auf Verve zu und hat gesagt, das geht nicht wegen Namensgleichheit. Dadurch mussten die sich nämlich umbenennen in The Wurf. Erst war die Idee gewesen, einfach das E wegzulassen, also nur Wurf, wurde aber dann verworfen. Also, weil halt die deutsche Grammophon, die ja zum großen Teil was veröffentlicht?
Schallplatten.
Eher so klassische Geschichten, so wie ich das im Blick habe, die deutsche Grammophon. Also, ich kann mich auch irren, aber ich glaube, die waren eher im Klassiksektor sehr aktiv.
Wenn ihr das wisst, was die deutsche Grammophon gemacht hat oder was die macht, schreibt es in die Kommentare bei Spotify.
So, und dann gab es auch einen Imagewechsel durch Owen Morris, der war auch Oasis-Produzent. Der hat dann gesagt, jetzt müssen wir mal die Hippie-Mähen ein bisschen wegstutzen und die Kleidung muss ein bisschen schicker aussehen. Und halt auch diese Hall- und Delay-Effekte sollen bitte einfach mal weggenommen werden.
Weg damit!
Genau, und 1995 kam dann das Album A Northern Soul. Es war poppiger, trotzdem experimentell. Enthält aber schon die ersten beiden balladesken Hymnen und landete Platz 13 in UK. Und wegen Spannung zwischen hier Ashcroft und Gitarristen verließ Ashcroft dann nach so einem Tea in the Park Festival Sommer 95 zeitweilig die Band. Und auch die Plattenfirma sagt so, ach, das nutzen wir nochmal. Da gab es nochmal eine Trennungsballade, die nannte sich History. Nach ein paar Wochen fand sich die Band aber wieder ohne Nick McCabe. Dafür wurde dann Simon Tong, auch ein ehemaliger Klassenkamerad, Nachfolger. Aber Ashcroft stellte dann bei den Aufnahmen zum dritten Album fest, dass der große Teil von The Verve fehlt. Und hat nochmal den Nick McCabe nochmal gesagt, der möchte doch bitte im Raum sein. Und hat nochmal 96 angerufen bei McCabe, mit der Bitte zurückzukommen, was er auch dann gemacht hat. Und er spielte dann die Gitarre nochmal nachträglich zu den meist schon aufgenommenen Songs ein. Und 97 gab es dann den Überhit, das Album Urban Hymns. Das kommerziell erfolgreichste Album. Und die ausgekoppelte Single Bittersweet Symphony war natürlich international der bekannteste Song. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, was du schon angesprochen hattest. Loop von einem Sample der orchestralen Version des Rolling Stones Hits The Last Time. Und das führte zum Rechtsstreit. Es gab zwar eine Lizenz für das Sample, aber ein Co-Manager der Stones hatte sich die Rechte der Version des Liedes gesichert. Und daher bekamen die Stones die Rechte erst 2019 und 10 Jahre, nachdem der Co-Manager gestorben war, gaben dann Jagger und Richards die Veröffentlichungsrechte an Ashcroft zurück. Deswegen ist dieses Lied, liebe Freunde des Podcasts, The Drugs Don't Work, der einzige Nummer-1-Hit von The Verve überhaupt. Und 1998 gab es dann wieder weitere Unstimmigkeiten, wieder McCabe Band verlassen, Auflösung der Band 28.04.99, Solo-Karriere Richard Ashcroft bis 2002 hat er noch erfüllt die 5 Alben im Albenvertrag von The Verve als Solist. Also er musste da nochmal ran, weil hat er unterschrieben. Und Juni 2007 gab es nochmal eine Reunion der Urbesetzung der Band. Eine Tour durch England, Studioaufnahmen, 2008 dann Fourth, the vierte Studioalbum. 2008 noch ein paar Auftritte ausschließlich auf Festivals in Europa und Nordamerika. Letztes Verve-Konzert vom View Festival, August 2008. Und dann Richard Ashcroft nur noch einmal solo in Erscheinung. Und danach verschwand die Band wieder aus der Öffentlichkeit. Bandmitglieder gingen ab 2009 eigenen Projekten nach. Und The Verve haben über 11,8 Millionen Tonträger verkauft. Allein auf der Insel 7,3 Millionen. Und das erfolgreichste Album, Urban Hymns, über 5,6 Millionen. Ist schon ein Brett für die Zeit.
Ja.
Ich finde, hat es gut verdient in unserer wunderschönen Playlist.
Hat es verdient und ich hoffe, dass wir irgendwann mal die Regel aufheben und dann die Bittersweet Symphony auch noch den Einzug schafft in unsere Playlist. Aber die, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, die, also nochmal zurückzukommen, die Musik ist so vielfältig, da bleibt dabei, man muss nicht zwangsläufig...
Die größten Hits nehmen, das können andere Podcasts machen. Genau. Genau, wir reden auch mal über die kleineren Hits oder über die Hits.
Es
über
war Nummer 1 in UK, was willst du? Ne? Also, The Drugs Don't Work.
So Jens, mein zweiter Song. Platz 4 am Tag sind wir.
Der Hitacho ist wieder dabei.
Ja komm, ich war vorher auf Platz 72, da kann ich ja mal ein Stückchen hochmarschieren. Ne? Platz 4 am Tag. Chart-Einstieg am 18.08.97. auf Platz 83. Chart-Austritt am 30.03.98 auf Platz 68. Platz 3 in Deutschland, Platz 2 in Österreich, Platz 6 in der Schweiz, Platz 63 in UK. Und ich kann noch dazu sagen, ich war auf 3 Konzerten.
Man muss ja jetzt eins dazu sagen, zu meiner Entschuldigung, er hat ja quasi jetzt nur die Chartpositionen ausgeführt, hat jetzt gerade eben noch gesagt, dass er auf 3 Konzerten dort war.
Ja.
Und daraus soll
und ich
jetzt...
Und ich bin mir sicher, du warst auch schon dort auf dem Konzert.
So. Und da soll du ich jetzt schließen, dass es jetzt die Ärzte sind.
Nein.
Nein.
Du warst, ich gebe dir noch eine Chance, du warst auch schon auf einem Konzert. Also ich sag mal zu 99%.
Du vermutest, dass ich auf einem Konzert
war. Ich vermute, dass du auf dem... Also es liegt sehr nahe, dass du dort auf dem Konzert warst.
Wir reden in dem Falle von einem deutschsprachigen Künstler. Also der Deutsch singt oder Englisch.
Also es ist ein deutschsprachiger Künstler.
Ja.
Der aber Englisch singt.
Der aber Englisch singt. 97.
Ja.
Und Platz 3 Höchstposition mal gewesen.
Ja.
Ich passe wieder. Wir hören mal rein.
Wir hören mal rein. Du wirst überrascht sein. So, Tante Jens.
Rette mich. Rescue me. Bell, Book and Candle. Die Kinder von irgendwie Buddies.
Richtig.
Ja, wir hatten die in Großenhain gehabt.
Und ich war danach nämlich mit denen auf Tour, weil das war damals Uwe Klara, hat die Konzerte gemacht aus Soland. Und da war erst die Technik hier nach Großenhain gebracht, war im Großenhain im Schützenhaus, war ein Konzert. Dann war 2 Tage später, war ein Schützenhaus in Soland. Und dann war nochmal in Görlitz, glaube ich, ein Konzert. Und da war ich auch noch mit. Görlitz oder Zittau, also zumindest war polnische Grenze. Und da war ich mit, da hat mich der Uwe damals mitgenommen, weil, wenn du dich daran erinnerst, der hatte so ein riesengroßes Mieters-Mischpult und da brauchte der immer welche, die schleppen und ich war da mit dabei und habe an den...
Es gab halt noch nicht die große digitale Technik, das
genau.
Musste dann wirklich verbaut werden.
Und ich habe an allen 3 Konzerten, deshalb habe ich sie gesehen, am Verfolger gestanden und durfte die liebe Sängerin mit dem Verfolger verfolgen.
Du warst also eine kleine Stagehand.
Ich war eine Stagehand, genau.
Ja, sehr
genau,
schön.
Genau, so.
Nee, auf alle Fälle, bevor du erzählst hier... Was ich persönlich schade finde bei Bell, Book and Candle, dass sie im Grunde genommen nur 2 Lieder bei mir in Erinnerung geblieben sind. Alles andere, leider Gottes, das waren oder sind super Musiker, will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Aber es ist halt schade, kommerziell erfolgreich, dieses Rescue Me und Bliss in My Tears. So, und jetzt kannst du ein bisschen was erzählen.
Genau, wir reden wie gesagt über Bell, Book and Candle und Rescue Me. Die Band wurde 1994 in Berlin gegründet von Jana Groß, Andreas Beer und Henrik Röder. Wobei Andreas Beer und Henrik Röder die Söhne von den Pudis-Mitgliedern Dieter Beer und Peter Meyer sind. Vorher waren alle 3 in der DDR-Band Rosa Lilly zusammen und haben dort musiziert. Die haben einen Vertrag beim Label Turbo BMG bekommen und dann kam die erste Single Rescue Me und die schlug gleich ein wie eine Bombe. Ich kann mich daran erinnern, das Video mit so einer Flasche mit einem Schiff drinne und das lief auch bei MTV und bei Viva hoch und runter. Das war wirklich riesengroß.
War das ja auch so eine, vom Sound her, so eine Art gehabt wie Fun and Blondes?
Genau.
War What's Up? Das hätte man also jetzt mal so vom Sound her, hätte das gut dazu gepasst.
Der eine hätte das andere singen können.
Genau.
Hätte wunderbar gepasst. Genau. 98, erstes Album Read My Sign, Platz 4 der deutschen Singlecharts. Dann die Single Bliss in My Tears. Die wurde aber nur bekannt. Warum? Jens, warum kam die in die Charts?
Wahrscheinlich wieder irgendein Werbespot, irgendeine Geschichte.
Nee, die war Titelsong für eine Schimanski-Folge.
Okay.
Deshalb wurde die dann nochmal bekannt. 2001 das Album The Tube und Tourneen als Vorprogramm von Whitney Houston und Roxette. 2003 und 2005 weitere Album ohne Chartplatzierung und der Wechsel zum Label der Pudis. Seit 2009 eigenes Label Onyx Music. Jetzt muss ich kurz wieder meinen Zettel umdrehen. 2009 haben sie eine Unplugged-CD mit Stern Meisen aufgenommen. 2014 weiteres Unplugged-Album, unter anderem mit einem Duett mit Marian Gold von Alphaville. Dann 2015 gab es eine DVD. 2018 das erste Album mit deutschen Texten. Wir sind wir, eine Woche auf Platz 72 der deutschen Albumcharts. 2018, das habe ich auch gesehen, eine MDR-Doku über die Band und deren Geschichte. 2019 ein Live-Album und 2023, jetzt dieses Jahr, kam noch ein Album raus, wo bisher veröffentlichte Songs in einem Ambient-Remix dargereicht wurden. Der Name der Band, zu Deutsch Glocke, Buch und Kerze, bezeichnet eine Methode der Exkommunikation von Personen, die außergewöhnlich schwerwiegende Sünden begangen haben. Das Buch steht demzufolge folglich für die Bibel.
Heißt das nicht Exkommunizierung?
Exkommunikation.
Ich bin der Meinung, dass also man exkommuniziert wird.
Also zumindest bei Wikipedia stand Exkommunikation. Ja. So habe ich es rauskopiert.
So.
Ja, copy-paste. So, Bell, Book and Candle. Ja, Rescue Me. Das habe ich genommen, weil wie gesagt, ich war mit denen auf Tour und das war ganz cool.
Ja, so wie ich schon sage, die hätten mehr verdient an kommerziellen Hits. Aber es waren halt nur die beiden, die mir, wie gesagt, in Erinnerung geblieben sind. Sind natürlich gern immer Gäste gewesen bei irgendwelchen Talkshows, weil Beziehungen zu Pudis und wie und was und ihr hattet ja diesen Hit. Und so, die werden letztendlich dann über die Jahre hinweg, wenn jemand anders da ist, das klingt jetzt ein bisschen böse, ne? Dann können die gerne auch herhalten.
Wie gesagt, ich habe das mir vorher angeguckt, die sind auch noch auf Tour, die sind noch unterwegs, die geben noch Konzerte.
Keine Frage.
Sonst ist alles noch. Ja.
Keine Frage, aber das Zugpferd ist nun mal dieses Lied Rescue Me.
Haben wir noch eins vergessen, Jens?
Ja, wir haben natürlich den geschichtlichen Abriss noch.
Genau, vergessen. 2. Dezember 97, Oscar Lafontaine wird erneut zum SPD-Chef gewählt. 13. Dezember 97 in Berlin hatte während des Halbfinals der Frauenhandball-Weltmeisterschaft ein deutscher Zuschauer zwei dänische Zuschauer erstochen. Und 19. Dezember 97, was kam ins Kino?
Titanic.
Richtig, Titanic kommt in die amerikanischen Kinos. Das, was ihm zu lange ist, der Schinken ist auch schon ganz schön lange alt. Da weißt du, wie alt wie Leo mittlerweile ist.
Ja, und da muss man halt auch dazu sagen, Titanic, es gibt ja Filme, hatten wir ja schon mal das Thema. Ich glaube, bei einer Kinofolge-Remix. Es gibt Filme, die sollte man im Kino gesehen haben. Egal, ob man die Story im Vorfeld schon gekannt hat, wie das ausgeht, war ja klar. Aber die kommen natürlich entsprechend im Kino nochmal ganz anders rüber, als wenn du dich zu Hause...
Genau.
Und wenn du noch einen riesigen Flatscreen hast, das ist halt nochmal was anderes Kino.
Richtig. Deshalb empfehle ich jedem, auch wenn es jetzt wieder klischeehaft ist, wenn ihr in einem lokalen Kino, ich habe es jetzt gesehen, zum Beispiel in Bautzen war es jetzt mal wieder der Fall, wurden die Original-Winnetou-Filme gezeigt. Schaut sich die mal wirklich im Kino an. Das wirkt da mal komplett anders als im Fernsehen. Es ist wirklich so. Ne? Es ist wirklich so. So, ja,
so,
da kannst
so,
du nicht mit
so, und wir reiten jetzt hier auch von dieser Folge weg.
Wir haben ja lange genug gemacht
mit
heute.
Martin Böttcher, ja, der kleine Winnie-Two-Fan.
Genau,
also wenn ihr das sehen könntet, er hat hier sozusagen nach wie vor komplette Karl May. Ja, also das von den Bekannten, ich bin mir ein, der hat noch ein paar mehr Sachen, aber von denen, die erfolgreich waren.
Marvel-Comics und Karl May-Bücher, mehr brauche ich nicht.
Ja,
und Fußballbücher hinter dir.
Ist klar.
So. Jedenfalls, ihr haben wir vor uns angesprochen, uns gibt es bei TikTok, sucht einfach Podcast Musikgeschichte. Ansonsten könnt ihr auch nach unserem Adi suchen, das ist podcast.musikgeschichte, alles klein geschrieben. Das nochmal als Hinweis. So, Jens, haben wir es geschafft. Nächste Folge bin ich wieder dran mit raussuchen.
Genau.
Aber... Vor der regulären Folge kommt noch was anderes, kommt nämlich noch eine Remix-Folge. Und zwar die
Osterfolge, die wir uns wirklich ausgespart haben.
Du Quatsch.
Für halt wirklich die Zeit, um mal andere Gedanken zu bringen.
Die erste Folge, wo es eine zweite Remix oder wo eine Volume 2 gibt. Und zwar Remix-Weihnachtslieder am 3. Advent, also diese Woche Sonntag, hören wir uns nochmal. Und da gibt es ein Novum. Wir nehmen nicht im Studio auf, sondern wir sind unterwegs. Und wo wir da sind... Da müsst ihr selber reinhören, weil das verraten wir nicht, das machen wir jetzt als Cliffhanger. Na, also am Sonntag, Musikgeschichte Remix, Weihnachtslieder Volume 2.
Ja, da werden wir live, werden wir da Plätzchen backen.
Ich weiß nicht, ob die Heike das zulässt. Gut,
ja,
in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Bye, bye.
Kaffees waren es heute schon. Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.